Meine Stimme, ihr hört das gleich. Also das ist keine Stimme, die man so nachmachen kann. Die ist original, echt knarzig. Ewald hat gesagt, ich könnte jetzt ein Lied von Johnny Cash singen. Das mache ich aber nicht, weil ich wahrscheinlich keine Töne treffen könnte. Aber und Joel war auch schon gut zu mir, der sagte, und das ist vielleicht ein beginnender Trost für euch, wenn du nicht mehr weitersprechen kannst, Heinz, dann hör einfach auf und sag, ihr wisst, wie es weitergeht. Ja. Ich habe mir dann überlegt, man könnte natürlich auch den Bibelvers hier hinschmeißen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Dann denkt sich jeder seine eigene Predigt aus und mir wäre das Sprechen erspart. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt einfach mal an und wir gucken, wie weit ich komme und ihr seid nachsichtig. Wenn ihr was nicht verstanden habt, liegt das vielleicht an den wirren Gedanken, die ich habe. Der Trost wäre vielleicht auch nur an meiner Stimme. Wer war denn letzten Sonntag hier im Gottesdienst? Oh, da sind einige, ich sehe eure Hände, ihr könnt es wieder runternehmen, ist alles gut. Uwe Schill hat hier die Einleitung gemacht, so wie Joel heute. Und er hat einen Bibelvers zitiert und ich möchte jetzt den Gemeindeprüfungstest machen. Wer weiß den noch? Uwe ist nicht da. Doch, da sitzt da, Uwe. Ja, ja. Er hat Lukas 13, Vers 29 zitiert. Und sie werden von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Ich lasse jetzt hier immer einiges weg, damit es wirklich kürzer wird. Jesus öffnet mit diesem Vers das Zukunftsfenster ein wenig und lässt die zuhörenden Juden wissen, dass da noch andere kommen werden, um mit ihm, mit Jesus, und wir feiern heute Abend mal, Tischgemeinschaft zu haben in seiner Gemeinde, in seinem Reich. Das Abendmahl oder besser das Mahl des Herrn bildet diese Tischgemeinschaft jetzt schon ab, versinnbildlich die Menge derer, die hinzugerufen worden sind, die hinzugerufenen Menschen aus nah und fern. Uwe, so ist es mir in Erinnerung, korrigier mich bitte, hat diese Aussage in Anbetracht der augenblicklichen Nachrichtenlage als Trost empfunden. Es werden Menschen kommen aus allen Herren Ländern, aus allen Richtungen dieser Welt. Und das war für Uwe ein Trost. Ja, auch ich könnte den Mut und die Hoffnung verlieren, wenn ich sehe, wie die Geister des Rassismus, die Geister der Habgier, die Geister der Macht und des Hasses sich ungebremst dieser Welt bemächtigen, scheinen zu beschäftigen, bemächtigen scheinen. Weil die Machtverhältnisse sind uns ja bekannt. Da scheinen sich drei Typen dieser Welt, diese Welt unter sich aufteilen zu wollen. Drei, die nach Macht und Einfluss streben. Ihr wisst, wo die wohnen und wer die sind. Und doch wir wissen, und das haben wir in zwei vorangegangenen Predigten gehört, Gott ist treu. Gott ist treu. Gott hat uns seine Treue zugesprochen. Sein Friedensangebot an uns Menschen hat Bestand fortwährend. Seine Liebe zu uns ist unkaputtbar. Denn, so ist sich Paulus sicher, und André hat es in seiner Predigt vor zwei Wochen schon gesagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt ist. Das ist schlichtweg die Nachricht, die wir heute brauchen, für uns und für die anderen. Gute Nachricht für schlechte Menschen. Diese Liebe Gottes, seine Treue hält und trägt, was sie verspricht. Ihr kennt dieses Lied, das haben wir schon oft gesungen. Seine Liebe hält mich, seine Liebe trägt mich. Und das ist wahr. Das ist nicht, weil wir es wahr halten, sondern weil das von Gott her eine klare Aussage ist. Und es wird letztendlich diese Liebe Christi sein, die uns Menschen an den Tisch Gottes ruft, uns teilhaben lässt an der Gemeinschaft der Heiligen und uns den Zugang öffnet zu seinem Reich. Das ist eine gute Perspektive, finde ich. Eine gute Perspektive für uns und andere, eine gute Perspektive erwarten zu dürfen, dass Menschen aus allen Himmelsrichtungen, so wie es Uwe gesagt hat, hinzugerufen sind, mit Gott ewige Gemeinschaft zu haben. Wer wird dazugehören? Wer wird mit ihm die Ewigkeit teilen? Ewiges Leben? Ewiges Leben? Der Evangelist Lukas berichtet uns von einem Gespräch, das sich genau mit dieser Frage befasst. Ein Theologe stellt Jesus eben genau diese Frage nach dem ewigen Leben. Folie 1. Und sie kommt. Da fragt einer: Lehrer, Meister, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Ich finde, eine sehr existenzielle Frage. Eine Frage, die umfassend ist und sinnstiftend. Und wie ich finde, das ganze Leben betrifft. Eine Frage, die sich mancher von uns hier in ähnlicher Weise sicherlich schon einmal gestellt hat. Was muss ich tun? Haben wir die auf uns wartende Ewigkeit, frage ich, überhaupt noch auf dem Schirm? Ist das für uns ein Bedürfnis, ewig zu leben? Ist diese Perspektive auf das ewige Leben konkreter Teil unserer Lebensplanung? Ist diese Frage abschließend für uns beantwortet, was es zu tun gilt, um das ewige Leben zu bekommen, zu erlangen? Oder ist diese Frage irgendwie hinten runtergefallen? Also ich will das von euch jetzt nicht hören, aber ich denke, ich habe manchmal den Eindruck, wir leben, die Jüngeren vielleicht noch mehr, in den Tag hinein, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass das Beste erst noch kommt. Also wenn man die 70 erreicht, dazu wie ich und manche andere hier, dann ist die Ewigkeit ein paar Schritte näher. Und da wird das wieder mehr in den Fokus gerückt. Und ich kann euch nur ermutigen, euch diese Frage auch zu euch eigen zu machen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Lehrer, fragt er, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erlangen? Fragt der Theologe. Ich finde, in den Evangelien kommen die Theologen manchmal schlecht weg. Das wird so ein bisschen irgendwie so als Gegenmodell dessen hingehalten, was Jesus so damals gepredigt hat. Das ist aber nicht richtig. Ich finde, das waren ernsthafte, gute Leute, die treu im Wort sich auskannten und das auch gelebt haben und sich natürlich deshalb mit Jesus gut auseinandersetzten. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erlangen? Fragt nun dieser Theologe. Jesus antwortet nicht gleich. Jesus hält inne und stellt eine Gegenfrage und veranlasst den Fragenden zum reflektierenden Nachdenken. Jesus kennt die Menschen, Jesus kennt uns. Oh, du bist gut zu mir. Endlich einer, der mir das Wasser reicht. Alter Spruch, kennt ihr. Jesus stellt eine Gegenfrage und veranlasst den Fragenden nachzudenken. Er fragt, was steht darüber im Gesetz des Mose geschrieben? Was liest du? Der Schriftgelehrte, kann man nachlesen im Lukas-Evangelium, der Schriftgelehrte weiß, was er zu antworten hat. Und er ist gut geschult, kennt sich aus in den Schriften, ist ein treuer Mann. Umgehend zitiert er Verse aus dem 3. und 5. Buch Mose. Also mir wird das schwerfallen, mir würden da ganz andere Sachen einfallen. Und er sagt, Folie 2, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus nimmt die Antwort hin und sagt, genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, du hast recht, mach das und du wirst leben. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, Jesus zu fragen, oder hättet ihr die Möglichkeit gehabt, Jesus so zu fragen, was hättet ihr ihn gefragt. Also ich hätte gefragt, was muss ich denn glauben, um das ewige Leben zu bekommen? Also es ist irgendwie viel naheliegender für mich. Also er fragt ja, was muss ich getan haben, um? Und ich finde das interessant. Für mich geht es, muss ich fragen, geht es da nicht eher um den rechten Glauben? Geht es denn nicht um die Zwiesprache mit Gott, die Kommunikation zwischen mir und ihm oder auch zwischen ihm und mir? Glauben betrifft doch eher den inwendigen Menschen, die gedankliche Auseinandersetzung mit den großen Lebensfragen. Das ist doch das, was uns eher betrifft. Glauben ist doch Privatsache. Da spricht man nicht drüber. Das geht keinem was an. Glauben geschieht im Verborgenen, auf meinem Sofa, auf meiner Terrasse. Tun hingegen klingt so ganz anders, eher nach Arbeit, nach Leistung und Pflichterfüllung. Doch das, was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu klingen scheint, ist keiner. Beides gehört zusammen, aber dazu komme ich noch. Zurück zu unserer Szene. Der Schriftgelehrte stellt dann noch eine Zusatzfrage. Vielleicht hat er schnell gemerkt, dass er mit seiner Antwort, die er Jesus gab, nicht so ganz zufrieden war und nicht so ganz im Plan lag und Erkenntnisdefizite bei sich vermutete und auch sein Gesicht irgendwie wahren wollte. Die Antwort war aber definitiv richtig. Hat der Meister doch ja gesagt. Aber er fragt, doch wer ist mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Sein Motiv für diese Frage mag gewesen sein, wenn ich nicht weiß, wer mein Nächster ist, kann ich ihn oder sie nicht so richtig lieben wie mich selbst. Also fragt er vorsichtshalber nach, wer ist denn mein Nächster? Ich weiß nicht, was der Schriftgelehrte für eine Antwort erwartet hat. Irgendwas wird er erwartet haben, sonst hätte er nicht gefragt. Vielleicht so etwas wie dein Landsmann, deine Verwandten, die, mit denen du die Freizeit verbringst, deine Glaubensgeschwister, Menschen, mit denen du in irgendeiner Form in Verbindung stehst. Sicherlich nicht erwartet hat er, dass Jesus ihm eine Beispielgeschichte vortragen würde. Eine Geschichte, die bis in unsere Tage weitererzählt worden ist und weitererzählt werden wird, so hoffe ich. Ihr kennt sie alle und deshalb den meisten von uns auch gut bekannt sein dürfte. Folie 3. Jawohl, das funktioniert. Das ist eine schöne Darstellung aus dem 19. Jahrhundert, eine fotografische Arbeit vom guten Samariter, der da einen Mann von der Straße rettet. Jesus ergriff das Wort auf die Frage hin, wer ist mein Nächster? Jesus ergriff das Wort und sagte, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider, sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot auf der Straße liegen. Halbtot, das ist, finde ich, gut getroffen. Also so sehen Präleichname im Krankenhaus aus oder wo immer sie gestorben sein mögen. Also der war richtig, richtig geplättet. Zur Einordnung. Bei dieser Straße handelt es sich nicht um einen abseits gelegenen Feldweg. Die Straße gehörte damals schon zu einem der wichtigsten Handelswege, hat Damaskus mit Jerusalem verbunden und weiter ans Mittelmeer. Und diese Straße war steil. Es waren von Jericho nach Jerusalem etwa 1000 Höhenmeter zu überwinden auf einer Länge von knapp 30 Kilometern. Also anstrengende Wanderung in die Stadt. Jerusalem liegt 750 über dem Meer und Jericho 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist die tiefstgelegene Stadt der Welt und gilt auch als die älteste. Halbtot am Straßenrand. Jesus erzählt weiter. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener, ein Levit, und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorbei. Das waren zwei Kollegen der theologischen Fakultät. Beide kannten die Liebesgebote gut. Sie hatten ihre Ziele, auf nach Jerusalem, da müssen wir hin, da wollen wir hin, waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs von Jericho nach Jerusalem, wollten vermutlich zum Tempel, um ihren frommen Verpflichtungen nachzukommen. Hätte sich der Priester, ein Mann des Gesetzes, um den Verletzten gekümmert, wäre er möglicherweise zu spät zum Gottesdienst gekommen. Wäre der Halbtote auf den erforderlichen Erste-Hilfemaßnahmen verstorben, hätte sich der Priester verunreinigt, so steht es im Gesetz. Ebenso der Levit. Dieser wäre für 7 Tage wegen bestehender Unreinheit vom Dienst ausgeschlossen worden. Das ist im Gesetz geregelt. Tempelquarantäne quasi. Also bleib du zu Hause und du hast deinen Leichnam angefasst. Das verunreinigte geistlich Tätige. Das wird beiden als Begründung durch den Kopf gegangen sein, als sie den schwer verletzten Menschenbruder am Straßenrand liegen sahen. Problemvermeidung durch Wegsehen. Das war ihre Exit-Strategie. Was geht's mich an? Ich habe Wichtigeres zu tun. Wie komme ich aus der Nummer unbeschadet raus, ohne meine Pläne durcheinander bringen zu lassen? Leute, das ist heute ein Straftatbestand. Paragraf 323c. Unterlassene Hilfeleistung. Die haben sie schuldig gemacht, also nach heutigen Maßgaben. Hätten sie schuldig gemacht, wenn sie sich da um den gekümmert hätten. Das nur nebenbei. Jakobus hat nicht ohne Absicht darauf hingewiesen, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Dem ist es Sünde. Jakobus 4,17. Und die Geschichte geht weiter. Ihr kennt sie alle, habt ihr in der Jungschar schon gehört. Und schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf, seinen eigenen Esel, und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen, sollte das Geld nicht ausreichen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal komme. Dass Jesus einen Samariter hier die Szene betreten lässt, finde ich erstaunlich. Sie galten den Religionsführern Jerusalem als nicht rechtgläubig. Ja, sie galten als Feinde des Judentums und wurden mit Verachtung bestraft. Samariter hatten ihre eigenen religiösen Überzeugungen, ihre eigenen religiösen Stätten auf dem Berg Garizim im Westjordanland, also auch heute noch bis in unsere Zeit hinein. Und ausgerechnet einen solchen führt Jesus als Beispiel an. Einen von denen, die nicht zum Gottesvolk gehören. Dieser nimmt sich in der Erzählung entschlossen des Opfers an. So wie wir Autofahrer im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben, nicht? Unfallstelle sichern, Überprüfung der Vitalzeichen, stabile Seitenlage, Notdienst rufen, Abtransport, ab in die Klinik. Hier ist die Klinik ein Gasthaus, ein Hotel, eine Herberge. Hier wird die Versorgung des Verletzten intensiviert. Nährlösungen, volle Übernahme der Behandlungskosten durch die Barmer Ersatzkasse oder war es die des Erbarmers? Der Erbarmer hat 2 Denare, 2 Tageslöhne etwa dagelassen und für die Versorgung des Schwerkranken. Wer das Opfer war, scheint in dieser Geschichte bedeutungslos. Kein Hinweis auf seine Herkunft. Kein Hinweis auf seine Religionszugehörigkeit, kein Hinweis auf seine Hautfarbe beispielsweise. Ein Jude, ein Palästinenser, ein Araber, ein Römer, ein Grieche. Ein hilfloser Mann. Mehr war Jesus nicht wichtig zu sagen. Ein Mann kam unter die Räuber. Will heißen, wer Hilfe bedarf, wird Hilfe erhalten. Keine Vorbedingungen, keine Einschränkungen. Auch keine Forderung nach einer wie auch immer gearteten Gegenleistung. Darf ich mal Ihre Versichertenkarte sehen? Und wie sieht es denn aus mit Ihrer Zahlungsfähigkeit? Und brauchen wir noch die Kontobonität? Und dann können wir mal drüber nachdenken, wie das hier mit der Versorgung wird. Der Samaritaner hilft umgehend, geht gleich zur Sache, leistet folgerichtig Sofortmaßnahmen ein und bezahlt am Ende auch noch die Zeche. Das ist Jesus-like. So ist Jesus, Leute. Jesus fragt nicht, woher du kommst, wie du aussiehst und was du glaubst. Jesus geht es um dich persönlich, um den ganzen Menschen. Er rettet und liebt dich bedingungslos, hat deine Schuld auf sich genommen und dir einen Vorschuss, 2 Denare, als Angeld gegeben, indem er dich Teil seines Hauses, seiner Gemeinde hat werden lassen. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde und er wird wiederkommen. Dann wird es erst richtig gut. Wenn ich wiederkomme, zahle ich den Rest. Also leben wir in dieser Perspektive, dass Jesus gegenwärtig ist und uns wohltun will. Und wenn er wiederkommt und er wird wiederkommen, dann wird es erst richtig gut. An dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mir letztes Jahr widerfahren ist. Es ist so, da war ich auch einer, der in seiner Routine gefangen war und sitzt da an meinem Rechner und es poppt eine E-Mail auf, kennt ihr, am Handy oder am Tablet. Und da hat eine alte Freundin geschrieben, eine von früheren Tagen, 50 Jahre her, unsere geistliche Mutter, also die war wesentlich mit daran beteiligt, dass meine Frau und ich mich dann schließlich bekehrt haben. Und die sagte, du, ich habe hier eine E-Mail, die will ich dir weiterleiten von einem Missionar namens Bill Taylor. Und der hat eine Frage an dich. Dann habe ich die E-Mail aufgemacht und der Bill Taylor hat mir dann erzählt, dass er Kontakt hatte zu einem jungen Iraner, der auf der Flucht in Kirgisien war, meine ich mich zu erinnern, das weiß ich jetzt gerade nicht so, irgendwie in Zentralasien, jedenfalls nicht im Iran, der über eine Internetbibelschule sich bekehrt hat. Ein Iraner hat sich bekehrt, unterwegs im Internet. Boah, was für eine Geschichte. Ist man begeistert und denkt irgendwie, Gott ist treu, Gott ist gut, also er erreicht die Leute da, wo er sie erreichen will. Jetzt ging aber die Anfrage weiter. Der ist jetzt in Deutschland, hieß es. Der wohnt jetzt in Dresden. Und du bist doch Deutscher. Und kannst du da helfen? Und dann denke ich, ja, Dresden, 500 Kilometer. Ich kenne da keinen, weiß auch nicht so richtig. Und ja, denk mal drüber nach. Und hab dann das schon gedanklich bewegt, dann ist mir eingefallen, Christine Jantner, hier aus unserer Gemeinde, kommt aus Dresden oder hat da mal eine Zeit lang gelebt, ich glaube, sie kommt dort, ja, und gesagt, Christine, kennst du deine Gemeinde? Au, sagt sie, ich bin ja schon so lange weg, ich habe da noch eine alte Freundin und ja, muss mal gucken. Dann habe ich sie gucken lassen und dann habe ich gedacht, ja, du, der weiß vielleicht jetzt, dass da ein Deutscher involviert ist und schreibst mal eine SMS oder hab die Kontaktdaten gehabt. Und Ashraf, sage ich jetzt mal, heißt er, der heißt anders. Ich habe jetzt den richtigen Namen nicht, will ich jetzt nicht sagen. Sage ich, oh, hallo Ashraf, ich bin Heinz, hier aus dem Schwarzwald, ich bin weit weg von Dresden. Ich habe Kontakt zu Bill Taylor gekriegt und was kann ich dir denn helfen? Was gibt es zu tun, wo ich dir helfen kann? Dann kam die Antwort. Die kamen so 10 Minuten später, das war irgendwie ein Wochentag, nichts Besonderes, und sagte, ja, ich brauche eine Mietkaution. Ich denke, okay, Mietkaution. Ja, sagt er, ich habe eine Ausbildungsstelle und die kriege ich nur, wenn ich eine Adresse habe. Und wenn ich keine Adresse habe, kriege ich die Ausbildung nicht, aber die Wohnung, die kriege ich nur, wenn ich eine Kaution hinterlegen kann und die Kohle habe ich nicht. Und dann stellen sich Fragen, dann denkst du irgendwie, ist das eine neue Betrugsmasche oder habt ihr auch mal eine Exit-Strategie, gibt es da nicht einen anderen, der da helfen kann? Und meldet sich, warum meldet sich eigentlich Christine Jantner nicht? Die könnte, sie kennt doch da jemanden und denke, boah. Sofort war bei mir die Frage da, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Um im Bild zu bleiben, wie komme ich auf die andere Straßenseite? Mein Gott, nicht jetzt wirklich mich? Kann doch nicht sein. Betrug. Der will nur meine Kohle und wenn ich dem das gebe, ist das dauerhaft weg. Macht mich nicht arm, aber ist ja meins. Da will einer mein Geld. Und, das war denn das schlagkräftige Argument, für Asylbewerber ist doch der Staat zuständig, oder? Also da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam aus der Nummer nicht raus. Ich habe den erbetenen Betrag überwiesen. Und der iranische Bruder, frisch bekehrt, hat in Dresden ein Zimmer bekommen und den Ausbildungsplatz bekommen und geht dort regelmäßig, also der ist in der Ausbildung als Altenpfleger, das ist, um der Geschichte noch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen. Und ich habe ein paar Wochen später mein Geld zurückgekriegt. Das muss man auch erwähnen lassen. Also ich habe da kein Minusgeschäft gemacht. Ich habe das nicht erzählt, um euch hier schulterklopfend zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin. Meine Frau hat auch gesagt, lass es. Ich habe gesagt, nee, man muss auch mal Mut zur Lücke haben. Weil ich war erschrocken über mich. Ich war erschrocken über mich, mit welchen Gedanken ich plötzlich umging. Mit welchen abweisenden Gedanken ich plötzlich umging. Für das, was mir persönlich dient, bin ich immer offen, Gott zu danken, wenn Segen ins Haus steht, immer her damit. Gesundheit, Wohlstand, Unbeschwertheit, tolle Sachen, da ist Gott immer gut für. Doch wenn Gott meint, mich zu einer Gebetserhörung für andere werden zu lassen, denn das war's, Aschraf war in großer Not und er hat gebetet, dann sollte man sich dem Bruder und der Schwester nicht verschließen. Ich nicht und du nicht. Das ist nur ein Beispiel dessen, was es auch heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben und auch seinen Nächsten mag provozieren, mag herausfordern, mag dich in Unruhe versetzen. Es vermag aber auch dich und mich aus unserer Komfortzone herauszuholen, raus aus den individuellen Wellnessbereichen, da, wo es uns gut geht, da sind wir gerne dabei. Raus aus der frommen Routine. Das, was wir Glauben nennen und manchmal meinen, es gehe niemanden etwas an, sei nur eine Sache zwischen mir und Gott. Es soll und muss sich im Leben eines Christen als sichtbar erweisen, das, was wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Mein Nächster ist der, der aus meiner Tasse trinkt und auf meinem Sofa sitzt, hat Fritz Schuler einmal gesagt. Fritz Schuler war ein Leiter von Operation Mobilization, OM, und der hat hier meine Freizeit gemacht. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das habe ich mir zu eigen gemacht. Mein Nächster ist der, der aus meiner Tasse trinkt und auf meinem Sofa sitzt. Es muss nicht der Verletzte im Straßengraben sein. Es reicht schon oft, ein offenes Ohr zu haben. Zeit zum Hinhören zu investieren. Du musst nicht zwingend einen Hotelaufenthalt bezahlen. Es reicht, montags ins Café Hoffnung zu gehen, um etwas Zeit mit Leuten zu verbringen, die teilweise unter sehr speziellen Lebensumständen ihr Leben fristen müssen. Lass dich ein auf jene, die hinzugerufen werden aus den vier Himmelsrichtungen. Geschwister, Gott ist treu. Das haben wir in den vorangegangenen Predigten von André Kasparian und Andreas Klaus gehört. Die Treue Gottes wird erfahrbar und sichtbar, wenn du deine Liebe zu Gott durch barmherziges Handeln am Nächsten erweist, wenn du das sichtbar werden lässt. Somit gehören inwendiger Glaube an Jesus und praktizierte, tätige Nächstenliebe am Bruder, an der Schwester, stets zusammen, sind nicht trennbar, sind zwei Seiten einer Medaille. Ich komme jetzt zum Schluss. Jesus fragt den Schriftgelehrten: Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Der Schriftgelehrte erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Worauf Jesus sagte, und das nehmt bitte persönlich, ja, nun geh du hin und mach es genau so. Amen.